Reichenbach, hier lebt der Tag. Hör genau hin, mach dich bereit, echte Stimmen, echte Zeit. Mund auf, Reichenbach, wir hören dir zu. Aus Reichenbach an der Pils, Geschichten voller Mut. Lachen, Leben, echte Zeit, hier bei uns.
Arbeitsschürze oder Freizeitlook?
Freizeitlook mit Arbeitsschürze.
Lieber ein Jahr lang nur Käsekuchen essen oder nie wieder Kaffee trinken?
Lieber ein Jahr Käsekuchen essen wie nie mehr Kaffee trinken, ja.
Traditionelles Rezept oder neue Kreationen?
Beides.
Jetzt bin ich gespannt. Ruhestand mit viel Reisen oder lieber zu Hause mit Familie und Freunden?
Reisen mit Familie.
Das finde ich gut.
Urlaub in den Bergen oder lieber am Meer?
In den Bergen.
Mund auf, wir sind bereit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mund auf Reichenbach. Natürlich mit der lieben Ina.
Und der lieben Katrin.
Und heute schlägt mein Herz ganz, ganz doll und ich freue mich auch ganz, ganz, ganz arg. Und ja, die Ina freut sich auch, aber ich freue mich, glaube ich, nochmal eine Portion mehr, weil meine Eltern sind heute im Podcast und wir heißen euch herzlich willkommen, Ulrike und Ulrich Eberle.
Ja, ihr habt über 37 Jahre lang das Herzstück von Reichenbach an der Pils geprägt, das Café Eberle. Mit eurem traditionsreichen Kaffee habt ihr nicht nur unzählige Gäste mit Torten, Kuchen und Konditoreispezialitäten verwöhnt, sondern habt auch ein Stück Lebensqualität und Genuss in unsere Region gebracht. Was in der Backstube entstand, war weit mehr als nur Gebäck. Es waren kleine Kunstwerke, die Freude, Erinnerungen und Gemeinschaft geschaffen haben. Ulrich Eberle, als erfahrener Konditormeister mit Wissen aus Bologna, der Schweiz und vielen anderen Stationen. Und seine Frau Ulrike, die mit Herz und Organisation das Kaffee und das Team getragen hat, haben sich gemeinsam ein Lebenswerk aufgebaut, das weit über die Grenzen Reichenbachs hinaus bekannt worden. Und nicht nur das, die beiden haben sich auch außerhalb der Backstube engagiert. Für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben der Stadt, im Wir-Verein, bei den Freien Wählern und als aktive Mitglieder der lokalen Netzwerke. Heute sprechen wir gemeinsam über ihr Lebenswerk, über ihre Leidenschaft fürs Handwerk, über die Herausforderungen und Chancen der Selbstständigkeit und natürlich auch über die spannende Frage, wie fühlt es sich an, nach über 4 Jahrzehnten in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen? Ich freue mich riesig. Herzlich willkommen, Herr und Frau Eberle, dass wir heute gemeinsam über euer Projekt sprechen dürfen. Wie war dein Werdegang? Deine Eltern hatten eine Landwirtschaft und warum bist du ausgerechnet Konditor geworden?
Weil meine Eltern beraten worden sind, einen Kaffee zu bauen. Wer das war genau, weiß ich nicht. Das war 1953. Haben sie auch überlegt, sich selbstständig zu machen. Aber da sie ja kein Konditor sind, haben sie doch einen Aussiedlerhof gebaut und das Kaffee verpachtet langfristig. Und wo ich dann im Alter war, dementsprechend so eine Lehre zu beginnen, habe ich dann gesagt, okay, alles klar, ich werde Konditor und übernehme das Kaffee.
Ja, das ist natürlich spannend. Und das war in welchem Alter?
Mit 16 habe ich meine Lehre begonnen.
Und das Kaffee übernommen?
1986, 10 Jahre später, weil das war noch 10 Jahre verpachtet. Und in der Zeit habe ich dann verschiedene Betriebe besucht, habe dort meinen Kenntnisstand erweitert und habe verschiedene Lehrgänge gemacht, auch speziell in Pralinen, Eis und ja, was man so macht.
Ja, sehr spannend. In der Lehre.
Ja, Mama, ich weiß es ja, du stammst ja aus einer Bäckersfamilie, aber nicht hier bei uns in Reichenbach, sondern die Bäckerei, die war ja in Kornwestheim. Wie hat dich das Ganze beeinflusst? Was hat dich dazu bewegt zu sagen, ja, ich mache mit meinem Mann die Konditorei in Reichenbach?
Das hat sich in unserer Beziehung über kurz oder lang hat sich das so ergeben, da war das gar keine Frage. Wir waren, ja, 4 Jahre waren wir zusammen. Ich habe gewusst, dass da in Reichenbach ein Kaffee steht, dass da ein Kaffee kommt. Und wir haben zusammen uns kennengelernt in Stuttgart im gleichen Betrieb. Und dann war das irgendwie war das zwangsläufig, dass ich da mitmache.
Okay, aber ihr hättet es euch ja auch einfach machen können und ich sag mal ins gemachte Nest von meiner Oma und von meinem Opa in die Bäckerei euch reinzusetzen. Das war ja damals mit so einer kleinen Kaffeeecke mit dabei. Ihr hättet ja auch sagen können, nö, wir bleiben in Kornwestheim.
Nö, das wäre für die Uli gar nicht ihr Thema gewesen, dass er von Reichenbach weggeht. Das war nicht einmal ein Gedankengang.
War keine Option.
Das war überhaupt keine Option, dass der Uli von Reichenbach weggeht. Da ist Reichenbach verwurzelt.
Und wie war dein Werdegang, Mama?
Wie war mein Werdegang? Ich habe in Stuttgart, habe meine Lehre begonnen, haben uns kennengelernt. Ja, und seitdem ist das dann der Werdegang. War auch noch in verschiedene Betriebe, unter anderem in Ludwigsburg, in einer sehr großen Bäckerei. Das war auch sehr, sehr interessant.
Ihr habt ja das Kaffee jetzt über Jahrzehnte geprägt und wir haben so ganz kurz über den Start gesprochen. Wie ging es denn los dann vom Kaffee Sachter in Kaffee Eberle? Wie war da der Übergang? Ihr habt das Kaffee Eberle ja über Jahrzehnte geprägt. Nochmal ganz kurz zum Anfang. Also das Kaffee Sachter war zuerst. Was kam danach?
Danach kam nochmal ein 10-jähriger Pachtvertrag. Der Pächter hat ein Uivari geheißen, hat man aber umbenannt, das Café Sachter in Café am Rathaus. Und wir haben das Café am Rathaus auch so übernommen mit dem Namen. Allerdings, wo wir dann renoviert haben, das ganze Haus, im Zuge der Ortskernsanierung, haben wir dann umbenannt in Café Eberle und haben alles neu eingerichtet, neuen Stil und einfach einen Neustart gemacht.
Dann war das dann wirklich so ein nahtloser Übergang vom, wie ist der, Uivari und dann zur Familie Eberle? War das?
Da waren halt auch Umbaumaßnahmen. Wir sind in ein total leeres Kaffee rein, also leere Fläche. Alles erstmal einrichten müssen. Kaffee neu, hat damals Firma Blessing hier noch in Reichenbach eingerichtet. Backstube alles neu und ja. So nahtlos war es jetzt nicht.
Wollten wir ja schon auch, dass ein neuer Stil, neues Aussehen, wenn wir kommen, dass dann einfach, wenn man neu eingerichtet ist, komplette Kaffee, dass es einfach anders aussieht.
Ein bisschen frischer Wind.
Genau. In den Namen haben wir zwar gelassen, Kaffee im Rathaus.
Und gab es für euch den Moment, an dem euch irgendwann klar geworden ist, nachdem ihr das Kaffee in Weilchen hattet, dass das euer gemeinsames Lebenswerk wird oder ist?
Das muss dir in dem Moment schon im Vorfeld klar sein. Also könnt ihr nicht erst einfallen, wenn ich da schon mittendrin bin. Also das muss dir im Vorfeld klar sein, dass das eigentlich, wie sagt man heute so schön, dein Baby ist.
Okay, das wusstet ihr praktisch ab Minute 1.
Das ist die Zukunft, das haben wir ja gewusst. Wir haben auch viel Geld investiert in die ganze Sache. Meine Kaffee einrichten, Laden einrichten, ist ja verbunden mit sehr großen Investitionen. Auch an die Backstube und Küche, was man alles dazu braucht, dann Geräte und Maschinen. Ich habe zwar im Laufe der Zeit schon einiges angeschafft gehabt, aber man braucht trotzdem eine große Investition. Und von dem her war das so nicht klar, dass wir das betreiben, weiter betreiben und dass das machen wir machen. Und zwar mit Freude und Elan.
Ja, sehr schön.
Und war ganz wichtig ja immer mit Herz.
So ist es.
So ein paar Gesichter kann ich mich noch dran erinnern, aber wie viele junge Menschen durften bei euch eine Ausbildung machen, sowohl im Laden als auch in der Backstube?
Oh, das haben wir die letzte.
Probiert zusammenzuzählen. Also insgesamt waren das so knapp an die 20 im Laufe der 40 Jahre.
Ja, wobei es ja zum Schluss immer schwieriger geworden ist, irgendwelche Lehrlinge, Auszubildende zu kriegen. Also zum Schluss haben wir dann gar nicht mehr ausgebildet, weil es einfach nicht passt hat.
Weil schwierig war, jemanden zu finden.
Genau.
Genau, weil unsere Arbeitszeiten sind einfach, unsere Hauptarbeitszeiten ist am Wochenende, Samstag, Sonntag. Und ist ja nicht mehr jeder begeistert, sowas zu machen, ganz klar. Und von dem her wird es einfach immer schwieriger.
Ja, die passt die Work-Life-Balance dann nicht mehr.
Genau.
Ja, eure Gäste schwärmen ja bis heute von den Torten und von den Spezialitäten. Was war denn euer Erfolgsgeheimnis? Was würdet ihr sagen, hat euch besonders gemacht, auch unterschieden von den ganzen Ketten, die es in Reichenbach mittlerweile gibt?
Kannst du so einen Betrieb wie mir jetzt ja nicht mit den Ketten, was es hier in Reichenbach gibt, also das kannst du nicht vergleichen. Außerdem sind wir ein klassisches Kaffee gewesen und es ist ja Bäckerei mit Kaffee. Also ja, und es war auch wichtig bei uns, dass wir immer präsent waren, dass du die präsent war, dass ich viel da war oder fast immer da war und das ist auch ausschlaggebend und natürlich gute Qualität.
Aber nach wie vor gute Qualität, frische Freundlichkeit, guter Service, das gehört alles dazu natürlich. Die Kunden auch zu begeistern, dass sie wiederkommen und dass man da wirklich aufbaut, Stammkunden dadurch erhält. Das war schon wichtig und auch Mund-zu-Mund-Propaganda ist natürlich absolut das Wichtigste in unseren Branchen.
Also unsere Pralinentheke, die war ja kunterbunt und wunderschön immer bestückt. Wie viele Pralinsorten waren denn da immer drinnen?
Also zur Saison, kurz vor Weihnachten bis Ostern, bestimmt an die 60 Sorten Pralinen haben wir gehabt. Aber nicht nur Pralinen, wir haben auch alle Schokoladen selber gegossen, alle Figuren zu Weihnachten, zu Ostern, alles was aus Schokolade war, haben wir alles selber gegossen. Wir haben sehr viele Formen gehabt dafür. Wir haben unsere Krokantsachen alle selber gemacht und es wurde dann alles mit Pralinen gefüllt. Das haben dann.
Welche Praline wurde am meisten verkauft?
Also überwiegend Trüffel. Trüffel war das, wo die Leute immer, wo sie immer mögen. Champagner-Trüffel oder Rum-Trüffel.
Was ist denn eure Lieblingspraline? Habt ihr eine?
Also ich esse gern was mit Nougat.
Nougat ist vorwiegend, ja, sehr gut. Ich mag auch sehr gerne Marzipan, obwohl das ja nicht so bei uns im Süden verpönt ist. Da gibt es ein bisschen Nord-Süd-Gefälle. Also im Norddeutschland isst man mehr Marzipan wie hier, aber Marzipan mag ich schon sehr gerne auch.
Wie ist es eigentlich, wenn man 60 Pralinen herstellt, verschiedene Sorten? Probiert man die dann auch alle?
Ja, man isst schon nebenher natürlich auf jeden Fall Schokolade, Pralinen. Eigentlich probiert man schon ja immer. Das gehört irgendwie dazu auch. Und wenn man so flüssige Schokolade hat, das gehört einfach dazu.
Ja, wobei du ja 60 Pralinensorten, ja okay, haben wir im Programm.
Nicht täglich machst,
Das will ich gerade sagen. Du willst zum Beispiel Schichtnougat aus, jetzt machen wir jetzt Schichtnougat. Dann haben wir das wieder eine Weile, dann ist Marzipan aus, dann machen wir Marzipanpralinen. Also hast du nicht immer alle 60 Sorten immer.
Okay, muss nicht jeden Tag 60.
Nein. Aber schon vor Weihnachten haben wir dann schon große Mengen gemacht, größere Mengen, sagt man es mal so. Und da haben wir schon alles vorrätig gehabt, weil da wirklich auch sehr viel gebraucht haben in Pralinen. Da ist für Präsente sehr viel gekauft worden. Also haben wir schon tolle Sachen gehabt in Pralinen.
Wo kriegt man die Zutaten zu Pralinen denn her? Wo geht man da einkaufen?
Da geht man nicht direkt einkaufen, da kommt der Vertreter ins Haus. Also Dulli hat immer gespürt auf eine Schokoladenfabrik oder Manufaktur in Lübeck.
Lübecker Marzipanfabrik, ja, da habe ich auch unsere ganze Nougat, Marzipan, Schokoladen gekauft. Habe auch von der Schweiz dazu gekauft, aber vorwiegend die Lübecker Marzipanfabrik, die war wirklich gute Qualität. Ich war begeistert von Geschmack und so von Verarbeitung. Ist ja nicht jede Schokolade gleich zu verarbeiten. Manche fließt besser, manche nicht so. Und von dem her war die schon super, die Schokolade.
Gibt's leider. Die haben mich beneidet, weil wir ein Pralinenstübchen ja im Haus hatten.
Das glaube ich.
Da haben wir mal eine Kundin gehabt. Da habe ich gesagt, oh, ich muss schon in den Pralinenraum und muss das holen. Ein Pralinenraum, das ist ja klasse.
Das hört sich toll an.
Ja gut, es war ein Lagerraum, der war gekühlt natürlich im Sommer, immer konstant auf 18 Grad, Sommer wie Winter, um einfach auch gute Qualität zu haben. Das ist einfach, wenn es zu warm wäre nichts für Schokolade und für Pralinen. Zu kalt ist nichts, zu warm ist nichts, sollte schon eine konstante Temperatur immer haben.
Viele unserer Kunden, die haben ja von unserem Sonntagsbrunch geschwärmt und haben sich ja quasi gleich schon wieder der nächste Tisch reserviert. Wie ist denn die Idee dazu entstanden?
Die Idee war wahrscheinlich auch ein Modetrend. Man hat immer mehr gehört über Brunch natürlich. Und dann gesagt, ja, das probieren wir auch. Weg vom Frühstück zum Bedienen her. Machen wir ein Frühstücksbuffet. Hat man eigentlich mal klein angefangen, nur mit Frühstücksbuffet. Und dann haben wir gesagt, ja, ein bisschen erweitert zum Brunch mit Mittagessen. Und ist eigentlich immer ein bisschen was dazugekommen. Das ist eigentlich gewachsen über die vielen Jahre hinweg. Immer stetig gewachsen und immer neue Sachen dazu gemacht. Immer Verschiedenes auch da kreativ gewesen. Oder guckt, was gibt es Neues? Welche Ideen hat man? Was kann man bei uns machen? Und von dem her ist das einfach eine Sache, ja, wo wirklich super gewachsen ist. Und dann haben wir es am Anfang ja einmal im Monat gemacht, jeden ersten. Dann haben wir es fast zweimal hintereinander gemacht, weil so viel Nachfrage war. Und eigentlich hätten wir es bald immer machen können, weil manche wollten dann Geburtstag feiern und dies und jenes und einen Brunch machen und gar nicht mehr abends so viel machen, sondern haben dann ihre Gäste eingeladen zum Brunch, also als Geburtstagsfeier, was eigentlich auch eine nette Idee ist und was eigentlich immer gut ankommt, ich muss mal sagen. Also wir waren auch selber überrascht, wie das ganze Sache gewachsen ist mit dem Brunch.
Heute auch Spaß gemacht.
Was hat da eure Frühstückskarte oder Brunchkarte besonders gemacht?
Dass wir alles, ja, das meiste eigentlich selber hergestellt haben. Die ganzen Frischkäse oder, ja, also alles selber gemacht haben. Obstsalat, alles selber geschnipselt, was weiß ich, große Schüsseln voll. Das war, ich glaube, schon das, was es ausgezeichnet hat.
Und natürlich ja auch, glaube ich, so die ganzen vielen Salätle, die wir einfach so angeboten haben. Was waren das aber doch der?
Was weiß ich, Geflügelsalat, Schrimpsalat, Eiersalat, was weiß ich.
Haben wir alles selber gemacht,
Also das war ja schon aufwendig, aber hat sich gelohnt und hat Spaß gemacht.
Aber Wahnsinn, was da eigentlich noch dahinter steckt, wenn wir jetzt so denken, man hat einen Kaffee und dann kommt noch Brunch und ganz, ganz viele andere Dinge dazu. Also finde ich super spannend.
Ja, das wissen die meisten, wissen es gar nicht, was da alles dranhängt, weil die ganze Vorbereitung haben wir schon samstags begonnen, die ganze Salate zu machen und so weiter. Und dann muss man samstagabends alles schon vorbereiten, eindecken. Also Kaffee schließt dann um 18 Uhr, dann fängt man an mit allem eindecken. Und dann wird es 20 Uhr, 21 Uhr, bis man dann tatsächlich Feierabend hat. Und morgens geht es dann wieder weiter. Und auch wieder, es ist alles sehr viel in der Küche zum Vorbereiten mit allem, was man macht. Man brät ja auch die Würstchen und die Rühreier und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich, jeder nimmt ja für alles immer einen frischen Teller. Und haben da die Teller haben sich in der Küche gestapelt, ja, weil da brauchst wieder jemand an der Spülmaschine, wo alles spült natürlich. Das ist dann das Nächste. Also es ist Aufwand ohne Ende, aber trotzdem ist sehr schön, macht Spaß und war. Weil wenn so gut angemacht ist, ist einfach mit Freude macht man das dann. Und das waren wir da immer begeistert eigentlich, ja.
Also das hat sich ja auch gerade, der Brunch hat sich ja weit über die Grenzen Reichenbachs hinaus herumgesprochen. Habt ihr speziell Werbung gemacht oder war das wirklich nur dann Mund-zu-Mund-Propaganda?
Also Werbung haben wir relativ wenig gemacht und es ist eigentlich Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen.
Ja, super.
Und wenn wir so mal zurückblicken, die Kuchentheke, die war ja auch nicht klein. Wie viel Kuchen und Torten waren, wir sprechen mal sonntags, das war ja so unser bester Tag. Wie viel Kuchen und Torten waren sonntags im Laden?
Na, das ist aber auch jahreszeitspezifisch wieder. Du hast im Winter hast mehr gebraucht wie im Sommer.
Okay, dann sag einfach mal, wie viel habt ihr im Winter gebraucht und wie viel habt ihr im Sommer gebraucht?
Ja, wir haben sonntags zwischen 50 und 60 Kuchen und Torten haben wir auf jeden Fall gebraucht. Ja, wir haben auch einen großen Backofen gehabt zum Backen, also verhältnismäßig großer Backofen wieder für uns Kleinbetrieb. Wir haben auf einmal dann 24 Kuchen backen können.
Wow.
Und wenn man dann zweimal gefüllt hat, dann war schon eine große Menge hat man dann gehabt. Und wir haben auch viel an Formen und so weiter gehabt, so dass wir es alles erfüllen können und bedienen können. Aber auch da gehört jeder eine gute Vorbereitung dazu, dass man das alles machen kann. Wie gesagt, das ist individuell ein bisschen. Jeder Kuchen backt anders, nur ein bisschen den Überblick haben. Und von dem her ist das schon nicht ganz so einfach, weil ein Kuchen backt länger, ein Kuchen backt nicht so lang, der backt so lang. Der Käsekuchen, den musst du auf zwei- oder dreimal backen, der kommt aus dem Ofen raus, musst ihn wieder reinschieben, wieder rausholen, wieder reinschieben. Also muss schon ein bisschen hinterher sein bei deinen Kuchen. Aber wie gesagt, gut, wir haben es gelernt alle, wir waren Fachleute. Ich habe auch unsere Azubis, wo wir gehabt haben, alle gut ausgebildet. Die haben da teilweise auch Preise gekriegt, weil sie hervorragende Prüfungen gemacht haben und sind eigentlich die, wo ihren Betrieb weitergeführt haben, eigentlich ja, überall gern genommen worden. Also die haben da kein Problem gehabt. Gut, es gibt man heute sowieso, alles suchen heute, aber vor Jahren war immer ein gutes Zeichen gehabt, auch von der Schule her, dass wenn jemand mal sucht, hat er einen Kreis, er geht zum Eberle, kriegst eine gute Ausbildung, aber gutes Verhältnis zu der Schule gehabt, zu unserer Berufsschule, die Hoppenlauer Schule in Stuttgart und auch zu den Lehrern gutes Verhältnis. Und bin heute auch noch immer engagiert in der Innung. Das gehört alles ein bisschen dazu, denke ich mal, um einen guten, soliden Betrieb zu haben, dass man einfach offen ist zu allem. Ja.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich bin auch ein Käsekuchen-Fan. Warum mache ich den Käsekuchen zweimal aus dem Ofen raus und wieder rein? Das habe ich noch nie gemacht.
Sag jetzt bloß, Ina, du machst das nicht daheim.
Nein, ich mache das bisher noch nicht. Vielleicht muss ich das ändern.
Keine Angst, ich mache es aber auch nicht.
Das gibt verschiedene Rezepte und Käsekuchen, also unser Rezept dahinter, der geht hoch, den muss man auch einschneiden, der Rand einschneiden, bevor er hochgeht, und dann geht er noch weiter hoch und dann holt man raus, weil wenn du es nicht machst, wird er total zusammenfallen. Und dann geht er, und dann lass ihn wieder ein bisschen absinken und dann wird er wieder reingeschoben, dass er eigentlich gut durchbackt und nicht hochgeht, so über den Rand, 3 Zentimeter, und dann, wenn du rausholst und abkühlt, zack, fällt er zusammen, dann ist er bloß noch halb so hoch.
Und das macht er dann, wenn man den rausholt und wieder reintut, nicht? Und lässt man den dann komplett auskühlen?
Den lassen wir zum Schluss, klar, wenn wir fertig, also der dreimal backen und dann lässt man komplett auskühlen.
Aber zwischen den Backvorgängen?
Nein, das sind ein paar Minuten. Okay. Das sind 10 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, bis er wieder wieder normal auf normale Höhe wieder ist, dass er, und dann kann man wieder reinschieben.
Also das probiere ich doch glatt mal aus.
Ja.
Tina wird Käsekuchen gewinnen.
Was war denn so der Kuchen oder die Torte, wo am meisten gefragt war?
Witzig war, wir sind gerade hierher gelaufen, haben eine Kundschaft getroffen von früher. Oh, die Bananensahne, die fehlt. Und Bananensahne war wirklich tatsächlich schon der Renner.
Meine, der hat auch gesagt, eine Torte, wo es nicht gibt. Und was natürlich auch gegeben hat, war unser Baiser, unser Schock-Baiser. Das ist ja eine Torte ohne Biskuit, der ist nur mit Baiser und Sahne, also mit so Schäumle. Und das ist auch etwas, was eigentlich keiner macht oder nirgends kriegst mehr. Also weil es auch aufwendig ist, muss ich erst deine Baiserböden machen, die muss ja trocken über Nacht in einem Ofen, wo relativ kühl ist. Und das funktioniert halt alles nicht mehr. Also so Bäcker haben nie so einen kalten Ofen, wo man das machen kann, bei 100 Grad oder unter 100 Grad. Und dann müssen die ja trocken sein und die verwenden wir dann für die Schock-Baiser. Wie gesagt, eine Torte ohne Biskuit, die war auch sehr beliebt. Aber das muss man mögen, weil das relativ süß ist. Schäumler sind relativ süß mit Sahne in Verbindung. Gut, es war Schokosahne, das ist ein bisschen herb wieder gewesen. Sehr gut geschmeckt in Verbindung, aber man muss es mögen. Das ist einfach ja was Süßes, aber viele Leute haben es geliebt.
Hast du dein Wissen auch außerhalb ja, eures Kaffees, also jetzt nicht nur an die Azubis weitergegeben, sondern auch im größeren Kreis zugänglich gemacht in irgendwie Form von Workshops?
Größere Kreis nicht. Ich habe öfters mal an der Volkshochschule einen Pralinenkurs gegeben, was eigentlich sehr schön und lustig war, trotz allem, weil viele haben gar keine Vorstellung, wie aufwendig das ist, Pralinen zu machen. Ich habe jetzt auch vor kurzem bei Katrins Schwiegermutter, die ist bei den Landfrauen, Verein, dann habe ich mal einen Pralinenkurs gemacht mit denen, ganzen Damen, und dann gesagt, das haben sie nicht vorstellen können, dass das so was Aufwendiges, Pralinen zu machen. Es hat noch keiner bis jetzt eine Praline gemacht, so wie ich mitgekriegt habe, weil sie getrauen sich nicht dann, das alles zu machen, weil es einfach auch schwierig und aufwendig ist.
Was hat dich damals nach Bologna geführt?
Nach Bologna? War einfach nur die Eisherstellung. Ich habe auch, jeder spricht über italienisches Eis und über italienisches Eis und so weiter. Da habe ich auch mir gedacht, italienisches Eis. In der Lehre habe ich auch schon Eis gemacht. Habe jetzt aber in unserem Betrieb eigentlich wenig Eis gemacht. Habe auch nicht die Maschine dazu gehabt, weil da brauchen wir spezielle Eismaschine. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir eine Eismaschine. Und war auf der Messe und dann bin ich nach Bologna, habe mit denen gesprochen, ich möchte eine Eismaschine und ich will einen Kurs auch besuchen, wo kann ich das machen? Einfach, und da bin ich zweimal eingeladen worden nach Bologna zum Eisherstellen und das war eigentlich eine interessante Sache. Das war einfach, ja, ich dachte, was machen die Italiener, was ich nicht kann? Das kriege ich auch hin, was die können. Also Eismaschine gekauft, Kurse besucht in Bologna und dann Eis gemacht.
Ja, aber das Eis war ja in Reichenbach bekannt. Also da sind ja auch viele zu uns gekommen, zwecks den tollen Eisbechern oder die Kiddies haben dann ihre Omas und Opas zu uns ins Kaffee geschleppt, sag ich jetzt mal. Und ich weiß noch, ach Gott, mein Großer, der hat die Eismaschine geliebt, die in der Backstube gestanden ist. Das war, glaube ich, immer der beste Tag im Sommer, wenn der Opa die Eismaschine angeschmissen hat.
Und die ist ja fast täglich gelaufen, dann im Sommer ist ja täglich gelaufen. Bloß er war nicht immer da, aber haben wir ja mal nette Bilder gemacht, wo er hat einen Löffel gekriegt, durfte so der Rest voll essen von der Eismaschine. Und hast du nochmal geschrieben, die
Opa hat die beste Maschine der Welt.
Ja.
Ihr habt ja vorhin erzählt, dass ihr so circa 20 Azubis hattet. Wie ist denn da, sage ich jetzt, ich gehe jetzt mal, möchte speziell die Frage einfach stellen, wie ist so eine Prüfung, praktische Prüfung bei den Konditoren, Konditorinnen abgelaufen? Also ich weiß, ich durfte dann einmal mit dir am letzten Prüfungstag mit in die Hoppenlauschule. Und die Prüfung ist ja nicht nur ein Tag, die ist oder läuft ja über mehrere Tage.
Über anderthalb Tage. Das ist der erste Tag, einen halben Tag wird die ganze Deko hergestellt, was man braucht für seine Prüfung. Weil manche Sachen müssen einfach auch trocknen über Nacht, damit sie auch bei Marzipan oder Zucker oder sonstige Sachen, was man macht an Deko, die brauchen einfach eine Trocknungsphase, damit sie nicht umkippen oder sonstige Sachen. Sie dürfen alles mitnehmen, es wird alles mitgenommen, das müssen Sie aber dann am zweiten Tag in der Schule herstellen. Sie haben dann Ihr Prüfungsstück, da wurde auch eine Zeichnung davon gemacht, wie es nachher aussieht. Also, und dann halt verschiedene von den Laden, es gibt eine Ladeanschnitt-Torte oder Marzipanfiguren oder Teegebäck oder Pralinen. Aber das Herzstück ist dann schon sein Gesellenstück, wo es eine Zeichnung dazu gibt, wo dann individuell jeder sein Thema dann wählen kann, ob das Hochzeit, Beerdigung, Düse oder sonstiges ist, völlig egal. Und das muss er halt dann umsetzen.
Hat sich da von früher zu heute irgendwas geändert an den Anforderungen oder an den Vorgaben?
Ja, es wird eigentlich immer mehr geändert, ja, muss man mal sagen. Früher war das individueller oder mehr für den Laden eigentlich gedacht, dass man die Torte war für den Laden alles. Und heute macht man schon eigentlich kleine Kunstwerke, wo man eigentlich nicht mehr verkaufen kann, wo man einfach seine Fantasie ein bisschen walten lassen kann und es umsetzen, ob das jetzt Hochzeit ist, wie gesagt, oder Kindergeburtstag oder sonstige Sachen, dass man da einfach, welche Ideen habe ich, wie kann ich das umsetzen mit unseren Materialien. Das ist schon eine Herausforderung ein bisschen, wo sich jeder ein bisschen einbringen kann mit Ideen, mit Kreativität und das eben richtig umsetzt dann.
Und ist das heute also auch noch so? Weißt du das?
Das ist heute auch noch so.
Oder hat sich da irgendwas verändert?
Das ist heute genau noch so. Man darf höchstens verschiedene Sachen mitbringen und muss das dann wirklich erklären, dass man das auch selber im Betrieb hergestellt hat, nicht irgendeiner mitgeholfen hat. Aber ich denke mal, ein Lehrer kann das beurteilen, wenn man über 3 Jahre in der Berufsschule ist, kann ein Lehrer dann schon ein bisschen auch beurteilen, ob er das jetzt im Betrieb selber gemacht hat oder ob er das mit Hilfe gemacht hat vom Meister oder von sonstigem. Also da gibt es schon die Möglichkeiten, das zu sehen, denke ich mal. Und das kommt ja auch dann, da sieht man auch, wie man arbeitet, ob man sauber arbeitet, die ganze Kreativität, wie man an die Sache rangeht, das ist dann schon, man sieht es dann ja.
Sieht man wahrscheinlich auch Unterschiede, einfach was die Auszubildenden im Betrieb gelernt haben.
Das auf jeden Fall heutzutage, weil es immer kleine individuelle Betriebe, so wie wir es waren, gibt es immer weniger. Immer Großbetriebe, da ist es immer schwieriger auszubilden in der Konditorei. Das gibt es noch, aber ist schon immer so, wie es mal war, die ganze Ausbildung.
Ja. Was waren für euch in den 37 Jahren die größte Herausforderung?
Also große Herausforderung war mal während der Umbauphase, wo wir das Kaffee umgebaut haben, haben wir einen riesen Weihnachtsauftrag gehabt von einem Kunde, riesengroß. Und das Ganze dann logistisch, du hast das Kaffee gar nicht gehabt, also die Räumlichkeiten zu mal irgendwas lagern oder irgendwas machen. Und dann haben wir da nebenan, wo jetzt Haller Beerdigungsinstitut ist, haben wir das da auch noch mit angemietet und immer hin und her und rum und um. Also das war logistisch, war das ein großes Problem, große Herausforderung. Andere Herausforderung war, wir haben gerade neu aufgemacht, Kit. Wann haben wir aufgemacht? 98? Nein. Umbaut? Nein, 2011. 2011 haben wir wieder aufgemacht gehabt. Alles prima, alles schick. Und dann fällt der Gemeinde ein, 2013, oder war es das Land sogar, dass man die Straße sperrt. Und das war dann auch die nächste
Herausforderung. Der Rückbau, ja. Weil Rückbau, Ortskernsanierung, genau. Die Straße ist schon von 3 Spuren auf 2 Spuren zurückgebaut worden. Und da ist alles aufputtelt worden, ohne Rücksicht auf Verluste. Also unser Laden, ob sie offen ist oder nicht, da waren Dreckhäufen davor. Und wir haben schon versucht, einen Weg freizulassen. Haben wir auch mit denen geredet, mit denen, oder hier bauen. Und auf jeden Fall war das nächste Problem, so alles dreckig. Ja, das war ja Erdaushub, ja. Wo hin und her geschoben wurde. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wo man den herkriegt, wir haben einen Teppich dann hingelegt.
Von Peter Steib haben wir den roten Teppich.
Ich weiß gar nicht, für was er den gehabt hat. Auf jeden Fall hat er gesagt, komm, ihr habt einen Teppich, einen roten. Dann haben wir gesagt, den legen wir jetzt alles aus mit rotem Teppich, dass die Kunden und Gäste trockenen, sauberen Fußes zu uns kommen können. Und wir auch nicht allen Dreck nachher im Kaffee haben. Und da sind sie auf jeden Fall viele über der rote Teppich stolziert. Also sind dann stolziert und haben da
was. Und manche hin auch gepostet, ja, mit Fotos dann, also wie
war dann lustig, klein Hollywood. Ja. Der rote Teppich, ja, das war uns gar nicht bewusst, aber deine Kunden waren es dann relativ schnell bewusst. Ein roter Teppich ausgebreitet für sie.
Ja, sehr gut. Warum haben wir eigentlich damals das Kaffee vergrößert und warum haben wir damals aufgestockt? Ich persönlich fand ja das Kaffee einfach schon, ich sage jetzt, das alte Kaffee war ja nicht klein, das war ja schon riesig. Und dann habt ihr euch dazu entschlossen, es noch größer zu machen, ne? Und das Haus einfach auch nochmal eins draufzusetzen. Warum?
Das war wieder in der Ortskernsanierung. Ja, das war ja alles, hat auch ein bisschen Zuschuss gegeben vom Land. Von der Gemeinde, vom Kreis, ich weiß gar nicht ganz genau. Aber man hat auf jeden Fall schon eben gebaut worden. Steib hat gegenüber gebaut, da wo jetzt der Bäcker Meier drin ist, da ist gebaut worden, neben dran die Diakoniestation. Und da ist ja unser Haus ziemlich niedergewarmt mit 2 Stockwerken. Oder anderthalb, ja, war das 2 Stockwerke. Und haben gesagt, okay, das passt nochmal ins Bild. Entweder muss man oder müssen was tun, entweder verkaufen, das war eigentlich mal der ursprüngliche Plan von der Gemeinde, und ich kriege eine andere Fläche zur Verfügung, und dann gesagt, das kommt auf gar keinen Fall in die Tüte. Und dann haben sie gesagt, auf jeden Fall sollten wir die Draufhöhe erreichen, also die Dachhöhe, wie nebendran bei der Diakoniestation. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir 2 Stück draufsetzen. Und dann hat es auch einfach der Laden, Eingang war nicht zeitgemäß. Und haben auch gesagt, das muss man ein bisschen ändern. Weil,
das ganze Kaffee war
ja nicht, das war einfach, ist ein Jahr gekommen, war nicht mehr zeitgemäß heutzutage. Und haben wir einfach vorne auch anbaut noch, um eine große Ladentheke reinbaut, einfach damit die Leute mehr Auswahl haben und besser präsentieren können, Einsatz andere geben. Und so ist es halt, hat sich das ergeben, dass wir vorne anbaut haben und oben drauf gebaut haben. Das war alles im Zuge der Sanierung vom Ortskern von Reichenbach.
Ja, ich bin ja froh, dass ihr aufgestockt habt, weil sonst hätte ich ja meinen Ehemann gar nicht kennengelernt.
So. Stimmt.
Wie kam das Kaffee denn nach dem Umbau bei euren Gästen an? Wie waren die ersten Reaktionen?
Sofort richtig gut. Sofort.
Super Ankommen, ja. Das waren alle begeistert, wir waren begeistert. Wir haben noch mehr Kunden gehabt. Die haben gesagt, das ist so schön jetzt, weil alles so hell ist und wir haben einen ganz anderen Stil. Jetzt gab vorher war es Kaffee relativ dunkel von dem Holz und von allem her. Und jetzt war alles ganz hell, freundlich. Wir haben Fenster oder Wand aufgemacht, haben 3 große Fenster reinbaut. Also man hat nach allen Seiten rausgucken können. Und das ist ja heutzutage sowieso innen alles mit sehr viel Glas und modern einfach. Das ist super angekommen, hat alle gefreut und alle gefallen auf Anhieb. Das war, also wir waren selber überrascht. Überrascht und begeistert, ja. Da muss ich auch nochmal unserem Architekt das Kompliment aussprechen, dass er das alles richtig gemacht hat. Obwohl es unter größten Schwierigkeiten eigentlich gebaut worden ist, weil es ist doch ein altes Haus von 1953 gewesen, mit den Fundamenten, mit allem. Und da Stockwerke draufbauen und vorne anbauen und hinten anbauen. Wir haben ja nicht nur oben draufgebaut, sondern vorne anbaut und auch hinten anbaut. Es war alles von den Fundamenten nicht ganz so sicher, dass es so funktionieren kann. Aber letztendlich haben wir das alles hinkriegt und auch gestimmt. Und zum Glück haben wir es, eigentlich zum Glück haben wir es gemacht.
Genau.
Und was würdet ihr euren jüngeren Kollegen, Kolleginnen raten oder mit auf den Weg geben, wenn jetzt ein junger Konditor vor euch steht? Welchen Rat würdet ihr ihm ans Herz legen?
Was immer sein muss, ja, aber toll. Eine tolle Frau, Kit, die war ja gleich offen für alles, immer mit den Kunden gesprochen, war immer vorne dabei, war immer präsent. Das ist ganz wichtig, dass man immer da ist und präsent ist. Und die Leute auch, die haben auch immer Fragen, wie geht das oder wie geht das oder kann ich mal was fragen? Die haben mich so oft geholt aus der Backstube, da will jemand was wissen. Und so, ja, da komme ich schon, erklärt das, das habe ich überhaupt kein Problem, das sind auch keine Geheimnisse. Auf jeden Fall, die Kunden sind unwahrscheinlich wissbegierig, neugierig, wie macht man das, wie macht man das? Und da darf man ruhig großzügig Antwort geben und nicht ein Geheimnis draus machen, das ist völlig falscher Weg. Richtig offen und immer da sein mit Freundlichkeit, natürlich auch die Qualität muss stimmen. Und es ist nur so funktioniert es gemeinschaftlich und zusammen.
Ich sage nur Käsekuchen.
Ja, Käsekuchen, genau.
Ja gut, aber das hat der Peter Stein ja auch gesagt. Also alles oder das Geheimnis ist einfach auch, dass eine Familie hinter einem steht. Und das kann ich jetzt auch bloß so bezeugen. Also mein Bruder und ich, wir sind ja voll hinter euch gestanden. Und ich denke, das ist einfach, nicht ich denke, ich weiß, das ist einfach das A und O. Welche Rolle spielt euer Kaffee für die Gemeinschaft in Reichenbach oder welche Rolle hat es denn gespielt?
Ich würde sagen, eigentlich schon eine wichtige Rolle, eine große Rolle. Es waren oft
Beerdigungen auch. Ja, das Gute ist jetzt ein bisschen blöd, gell? Aber war oft auch Beerdigungen bei uns eigentlich. Und mittlerweile sagen sie auch, seit es uns nicht mehr gibt, oh, sie wissen gar nicht, wo sie hingehen sollen und wo sie das kriegen oder dies kriegen. Ja, es hinterlässt schon vielleicht eine Lücke. Leider haben wir ja keine Nachfolger gefunden bei uns, aber
ja, aber jetzt Leben nicht bloß Beerdigungen, es gibt auch, nein, freudige Anlässe, was weiß ich, Stammtische oder so, also das waren schon immer viele bei uns.
Die Jahrgangstreffen.
Genau, die Jahrgangstreffen. Und wir waren ja eigentlich nur ein Tagescafé, also wir haben um 18 Uhr zugemacht und viele Vereine sind gekommen, ach, kann man nicht noch abends und hier und da, aber dann haben wir gesagt, also irgendwann ist gut, wir müssen morgens wieder da sein. Also das haben wir dann eigentlich fast gar nicht gemacht.
Aber hat er dann schon eine große Bedeutung auch für die Gemeinde, also als Gemeinschaft oder als Ort, wo man sich treffen kann, austauschen kann?
Ich denke, auf jeden Fall denke ich schon, ja. Also klar, wir haben sehr viele Kunden auch aus Reichenbach, aber nicht nur aus Reichenbach, Umgebung auch. Wir sind mitten in der Ort, wir sind gut erreichbar gewesen. Von dem her denke ich schon, dass wir da nur die Gemeinde doch ein zentraler Anlaufpunkt waren in einem Kaffee und Konditorei. Viele sagen, oh, das fehlt so. Aber gut, das Leben geht trotzdem weiter, auch wenn es uns nicht mehr gibt, klar.
Du warst ja nicht nur in der Backstube gestanden, Papa, sondern du warst ja auch ein bisschen politisch-gesellschaftlich engagiert. Warum war dir das wichtig? Du warst doch bei den Freien Wählern.
Doch, war ich auch bei den Freien Wählern.
Du bist bei den Freien Wählern.
Bin immer noch bei den Freien Wählern, weil Kommunalpolitik gehört natürlich auch dazu. Und das interessiert einem ja, dann will man wissen, was im Ort passiert wird, was geplant wird. Und von dem her muss man schon ein bisschen mit Interesse an die ganze Sache rangehen. Habe ich auch mal für den Gemeinderat aufstellen lassen, einmal, aber wenn glücklicherweise wahrscheinlich nicht gewählt wurde, weil es doch eine Aufgabe ist, was man gar nicht bewältigen können mehr. Weil wir haben einen Tag Ruhetag gehabt, Dienstag, und der war auch noch voll mit allen möglichen Sachen. Also das hätte ich wahrscheinlich gar nicht auf lange Zeit geschafft, das alles aufrechtzuerhalten. Denn
was hat es denn eigentlich mit dem längsten Apfelstrudel in Reichenbach auf sich?
Wie war da die Geschichte? Warum haben wir das gemacht? Gott, das ist schon so lange her. Warum haben wir denn das gemacht? Katrin hat das damals mit ihren Mädels verkauft und vom Sport, aber warum haben wir das gemacht?
Das war ein Projekt in Nepal.
Ah, stimmt.
Und
stimmt.
Zwar wollte die da eine Entbindungsstation bauen für die Frauen, weil das ist ja dort nicht so gang und gäbe, dass da Entbindungsstationen gibt. Und da war eine Reichenbacherin, die war da engagiert, hat auch einen Vortrag drüber gehalten.
Das die Frau Hauf war das.
Frau Hauf im Paul-Schneider-Haus da drüber. Die ist da regelmäßig runtergefahren nach Nepal und hat sich mit der Sache befasst. Und irgendwie hat sie mal einen Spendenaufruf gemacht. Da habe ich gesagt, ach komm, da machen wir was Tolles draus. Wir machen den längsten Apfelstrudel von Reichenbach. Alles, die ganze Einnahmen spenden wir dann für die Entbindungsstation für Nepal. Und das war dann ausgerechnet an diesem Tag, wir wollten eigentlich auf der Hauptstraße vorne, die Stuttgarter Straße, der längste Apfelstrudel. Aber natürlich, wie es das Wetter ist, bei einer Freiluftveranstaltung, es regnete natürlich. Nein. Ja, wie auch sonst. Dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt kurzfristig? Wir haben schon alles vorbereitet gehabt. Und dann haben wir gesagt, komm, Rathaus, auf einem Rathaus, haben wir alles unter dem Rathausdach aufgebaut. Und dann haben wir es auch gekauft. Katrin hat es ja verkauft mit den Sportmädels dann.
Genau, mit der Wettkampfgymnastik.
Genau, und da haben wir den komplette Erlös, also nicht nur ein Erlös, sondern alles, das ganze Geld haben wir dann gespendet für die Entbindungsstation in Nepal.
Ja, da kam ganz schön was zusammen dann, gell? Da war ruckzuckbar, das war der Ausverkauf.
Ja, es gibt ja in Reichenbach auch die verkaufsoffenen Sonntage. Wie haben wir uns als Kaffee da präsentiert? Ich weiß, früher gab es da das legendäre Berliner Showbacken.
Das haben wir immer zum Novembermarkt gemacht, das Berliner Backen. Mit einem großen Berliner Backgerät haben wir das gemacht und haben die draußen Backer und haben sie gefüllt und gezuckert und verkauft.
Wir haben es erst bei uns vor dem Kaffee gemacht und dann haben wir...
Nee. Wir haben immer gleich doch, da vorne gemacht.
Nein.
Also gut,
nein, da gibt es doch noch die Bilder mit dem Robert und mit dem Marcel, wo sie da verkaufen. Und ansonsten waren wir dann beim Dobler vorne, bei der Württembergischen Versicherung, haben alles da vorgetragen und die ganze Fettbacke, was du halt, der ganze Klumpatsch da dazu brauchst.
Stromanschlüsse brauchst du ja durch Starkstrom und so weiter, das haben wir dann gekriegt bei Martin Dobler. Stimmt, aber du hast recht, das war zuerst bei uns. Vor dem Haus und dann haben wir gesagt, naja, wir sind ein bisschen abgeschnitten von der Hauptstraße. Wir gehen jetzt dann vor. Martin Dobler, der braucht mal Strom, ein paar Stromkabel rein in sein Gebäude und hat uns dann mit Strom versorgt. Wir haben halt alles vortragen müssen. Die ganze Berliner, die sind ja Teige und die haben ja vortragen müssen und dann zu packen. Und aber es ist sehr gut ankommen und angenommen worden. Und das war immer der Novembermarkt und da gibt es dann den Frühjahrsputz.
Aber ich muss bloß noch mal sagen, hast du schon mal so einen ganz frischen Berliner gegessen, der frisch aus dem Fett kommt, dass man sich quasi echt noch die Krische verbrennt? Oh, also das ist auch sowas, ich vermisse es. Und was habt ihr am Frühjahrsputz dann gemacht? Da ist ja dann Berliner Zeit rum gewesen.
Im Frühjahrsputz macht man natürlich dann frische Sachen, was es gibt. Da haben wir meistens Erdbeeren, sehr viel mit Erdbeeren gemacht. Dann. Das war ja Frühjahrsputz, ist ja so vor Ostern. Und da gibt es ja schon Erdbeeren, das gibt es ja fast mittlerweile heutzutage Erdbeeren das ganze Jahr, aber da kommen so die europäischen Erdbeeren, Spanien von Italien, da haben wir sehr viele Erdbeeren gemacht, den Erdbeerkuchen und Erdbeerschnitten und auch Kaffee. Haben wir einen Kaffee vorne gehabt, die Kaffeemaschine, die haben wir uns ausgeliehen als Kaffeegeber und Erdbeerkuchen.
Genau.
Sehr schön. Und was hat es mit der Geburtstagskuchenaktion auf sich? Das habe ich gehört. Wie ist da die Idee dazu entstanden? Und was war das für eine Aktion?
Das war während Corona. Während Corona war das die Aktion.
Wir waren abends auch zusammengesessen, irgendwie frustriert, weil wir ja zugehabt haben alles. Und haben wir, darf man das sagen, dann jeder Glas Sekt getrunken, eine Flasche Sekt aufgemacht und so. Und dann gesagt, wie geht es weiter oder nicht weiter? Oder man weiß es ja gar nicht eigentlich, weil es hat es ja noch nie gegeben. Die Situation hat es ja noch nie gegeben. In Deutschland oder Europa oder wo auch immer. Und
Die Corona-Aktion.
Und irgendwie, weiß ich es gar nicht mehr, haben wir die Aktion, wie das entstanden ist. Ich glaube, ein Wort halt gibt es halt das andere. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Aktion im Umkreis von 5 Kilometern. Jeder, wo Geburtstag hat, kann sich eine Geburtstagstorte wünschen. Und der darf geben, was er möchte.
Wir haben sie hingefahren, ja, noch die Torte, und also auf freiwilliger Spendenbasis.
Jeder darf geben, was er möchte. Genau, die Backstube, Kaffee war ja zu, der Laden war offen, aber da fällt ja trotzdem Umsatz, ja, und hast ja freie Kapazitäten. Und so ist das eigentlich entstanden, dass man gesagt hat, im Umkreis von 5 Kilometern kann jeder E-Mail schreiben, anrufen oder sonstiges. Da kriegt er Geburtstagstorte mit seinem Namen drauf, haben wir dann garniert, also Alter, Name etc., was er drauf möchte, Lieblingsschatzi etc. und sonstiges, was weiß ich alles. Und wie gesagt, wir haben es selber noch ausgefahren und jeder durfte das geben, was er geben wollte. Es hat also freiwillige Basis und das haben wir eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, weil 5 Kilometer... Da war ganz schön viel, Eberspach, Hochdorf etc. Das waren ja nachher, wo da wohnen, Lichterwald, 50.000 geteilt durch 365 Tage. Das haben wir gar nicht gewusst.
Was auf uns zukommt.
Nein, und viele haben dann geschrieben, ja, ob sie auch eine Geburtstagstorte sich wünschen können nach, weiß Gott, überall, noch weiters weg. Und dann gesagt, ja, aber wir liefern sie nicht, aber sie dürfen sie abholen. Wir sind überrannt worden. Es war eine kleine Torte von 20 cm Durchmesser, haben wir glaubt gehabt, oder? Oh, ja. Da habe ich so Ringe gehabt. Ja, dann habe ich gedacht, ja, das reicht, um Gottes Willen. Und dann sind wir wirklich, ich habe alles gekauft bei unserem Großhändler Beko. Also Beko ist ja vielleicht ein Begriff, ja, alles für Beko und Konditor. Was haben Sie an Formen, an Einwegformen in 20 cm oder 15 bis 25 cm? Irgendwas haben Sie? Weil ich muss ja die ganze Biskuit backen. Wir haben da Biskuit backen, Torte gemacht. Da haben wir nicht drüber nachgedacht, was auf uns zukommt, wie viele Menschen das da wohnen in 5 Kilometern und wie viele das da Geburtstag haben. Das war völlig. Aber irgendwie haben wir es gestemmt dann. Irgendwie, ja, wir haben dann 7 Tage die Woche wieder gearbeitet, auch an unserem freien Tag, der wohnt mal zu war, der Dienstag. Also mit 7 Tage arbeiten, von morgens bis abends, haben wir alles gestemmt und alles hingekriegt. Das war dann, ja, alles bloß rumgefahren, hat Torte verteilt.
Ihr seid Mitglied bei der WIR gewesen. Wart ihr auch irgendwie an der Gründung mit beteiligt?
Ich war auch Gründungsmitglied, ja, war auch über viele, viele Jahre im Vorstand und war auch interessantes Arbeiten. Wir haben uns ja im Vorstand ja jeden Monat einmal getroffen und haben einfach, was macht man, wie macht man es, kreativ, irgendwelche Sachen und was man alles so bespricht. Das ist ja etwas Konditorei, sondern es betrifft da ganz Reichenbach. Was kann man machen, wie macht man es, was kann man anbieten, mal wieder irgendwelche Workshops oder sonstige Sachen. Und von der Weihnachtsbeleuchtung, was wir auch gemacht haben, die wir, aber dann irgendwann, durch das, dass es immer montags war und dann immer versucht, gegen später jetzt zum Schluss Montag und Dienstag frei zu machen, dann haben wir gesagt, komm, ich war jetzt so lange dabei bei der WIR, auch im Vorstand, jetzt müssen wir Platz schaffen für neue.
Im Oktober 23 haben wir es ja dann offiziell gemacht, dass auf Jahresende der Schlüssel von dem Café Eberle nur noch in eine Richtung gedreht wird. Wollt ihr einfach mal erzählen, wie man sich auf so eine Entscheidung vorbereitet? Das entscheidet man ja nicht von heute auf morgen. Das muss ja gut überlegt sein und da muss man richtig rangehen an die Sache.
Ja, richtig rangehen an die Sache, das stimmt. Wir haben es uns ja lange im Vorfeld überlegt. Also Toni ist ja, ja, ich sag's jetzt einfach mal, der war damals 64, 65. Vom Alter her, das auch passt dann irgendwo.
Nein, wir haben uns das schon Jahre Gedanken drüber gemacht. Nach Corona haben wir es eigentlich so angefangen, oder während Corona haben wir schon eigentlich damit angefangen, mit dem Gedanken, hat es noch Zukunft, wie geht es weiter, wie geht es eigentlich der ganze Sache weiter. Danach ging es aber doch relativ gut, wieder ins normale Leben. Und haben auch gesagt, du, ja, eigentlich sind wir mal alter, gewisser Alter, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir tun mit unserem Kaffee. Dann haben wir uns mal so langsam auf die Suche begeben, ob wir einen Nachfolger finden. Und wir haben dann auch über die Innung, über den Bundesverband versucht, hier was zu starten, haben aber nicht gekriegt. Wir haben über einen Hosen in verschiedenen einschlägigen, also nicht einschlägigen Fällen, sondern unser Fachpresse. Wir haben eine Zeitung, die heißt Konditorei und Kaffee, gibt eine Bäckerzeitung, eine allgemeine Bäckerzeitung. Es gibt Hotel- und Gaststättenverband, wo wir einen Hosen auch geschalten haben zu verpachten. Aber so gut wie keine Resonanz. Und wenn, dann war, es waren welche da, ja, einer, der ist halt nicht aus der Branche gewesen, der hat Vorstellungen gehabt, klar, er ist jetzt...
Er macht den Kaffee.
Er macht jetzt den Kaffee, Chef, und es läuft schon alles gut. Und er sagt, also ich glaube, das wird scheitern, denke ich mal. Und ja, es war auch ein junger Kollege da, der hat sich nicht zugetraut. Die haben auch einen Betrieb daheim gehabt, einen Pachtbetrieb, da wurde die Pacht nicht verlängert. Seine Eltern haben das noch weitergemacht und er ist auch Bäcker und Konditor gewesen. Aber hat, glaube ich, mit seiner Frau, die wollte das, glaube ich, nicht. Die hat ja auch gesehen, was da dahinter steckt. Die wollte es nicht. Und hat gesagt, da muss er sich schon mal klar werden, was er will und was er nicht will. Aber ansonsten habe ich ganz wenig Resonanz gekriegt. Und wie gesagt, wir haben ja alles dargestellt, alles offengelegt, haben auch beschrieben, was wir machen, wie wir es machen. Natürlich kann jeder nachher, wenn er das übernehmen möchte, machen wir es will, das ist ja egal. Bloß haben wir was Einsatz wir gehabt haben, was dahinter steckt, um überhaupt die Umsatzzahlen und das zu kriegen. Also man muss schon einiges tun dafür. Und von dem her war eher abschreckend, denke ich mal. Oder viele wissen es gar nicht, was da auf sie zukommt.
Abschreckend war es nicht.
Ja, nein, nicht, aber dass keiner gesagt hat, nein, mache ich, will
ja,
ich.
Ja.
Aber gesagt, habt ihr von der Handwerkskammer Unterstützung gekriegt, irgendwie in irgendeiner Weise?
Überhaupt nicht.
Unterstützung nicht, aber wir haben den persönlich kennt, wo für Betriebsübergaben, wo das macht.
Ja, aber den haben wir persönlich angesprochen, ja, als Freund haben wir den angesprochen, genau. Aber von der Handwerkskammer an sich kam gar nichts.
Und er hat auch gesagt, lass es sein, über Handwerkskammer funktioniert gar nichts, da kriegst du nichts. Er hat ein paar Ideen gehabt, was es sein könnte, was man machen könnte, was sie schon gemacht haben, aber das war alles nichts, was uns gefallen hätte, ja. Sagen wir es mal so.
Und gab es dann eigentlich den Moment, wo ihr dachtet, ach, ein Jahr hängen wir noch dran?
Nö. Nö, also der Zeitpunkt war festgestanden und es ändert sich ja nichts, ob ich das jetzt 23 mache oder ob ich es 24 mache. Es ändert sich ja nichts an der Sache dann.
Das war ja auch, du hast ja auch ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Sie hatte zwei Knie-OPs gehabt, beide Knie hat sie sich richten lassen. Das ist ja nicht förderlich, den ganzen Tag zu stehen. Das haben wir jetzt 40 Jahre fast gemacht oder in der Selbstständigkeit. Und es war ja förderlich, wenn man nach OP das wieder macht, von morgens bis abends. Also da haben wir schon eine Entscheidung treffen müssen, ja oder nein.
Und was ist euch schwerer gefallen, so ein Rückblick, Kopf oder Herz beim Loslassen?
Herz.
Herz, ja, es hat so viele Tränen gegeben, auch viele Kunden, wo wir getroffen haben. Also sie, das Herz war schon, naja, war schon eine schöne Zeit. Wir haben auch viele Leute kennengelernt, wir persönlich natürlich können, als Stammkunden, als Gäste, als, und jeder hat es bedauert, wie schade und.
Ist heute noch so.
Ist heute noch so. Und ja, es war schon mit dem Herz, ja, man hat schon alles gern gemacht, man hängt da dran, ist ja klar, sonst macht man das niemals so lang. In unserer Branche, ja, schwierige Branche ist natürlich, die ganze Gastronomie heutzutage ist schwierige Branche, aber trotzdem, im Nachhinein war es die richtige Entscheidung, dass wir es gemacht haben dann, und wir fühlen uns wohl, wir machen, was wir wollen, nicht immer, nein.
Aber ich weiß noch, dass ich so ziemlich, das letzte halbe Jahr habe ich euch ja ganz viel einfach unterstützt, vor allem dir ja, Mama, im Kaffee. Und da bin ich auch oft gefragt worden, magst du nicht das Kaffee weitermachen? Und meine Antwort war auch immer ganz klar, nein, ich möchte es nicht. Ich finde, wenn man einfach mit Lebensmitteln arbeitet, in der Gastronomie arbeitet, das muss alles von Herzen kommen, das muss man mit so viel Liebe machen. Und natürlich habe ich jeden Cappuccino, jeden Kaffee freundlich und nett immer weggetragen. Aber mit Freundlichkeit und nett kommst du halt in der Gastronomie auch nicht weit. Und ich habe halt auch einfach gesehen, wie viel ihr zwei gearbeitet habt. Also das war ja nicht nur morgens bis abends, sondern ihr habt ja oft auch einfach bis in die Nacht hinein gearbeitet. Jeden Feiertag, jeden Sonntag. Und da war einfach für mich dann auch klar, nee.
Ich will es nicht.
Ja, genau. Ich möchte es nicht.
Ich bin auch froh, dass meine Kinder oder dass unsere Kinder das nicht machen, weder Katrin noch Marcel, dass das jetzt einfach weg ist, dass was anderes drin ist. Weil wenn die Kinder das machen, dann hilfst du immer, bist immer noch dabei und kannst mal und machst mal und so. Und jetzt ist es weg und jetzt ist gut.
Aber wir haben ja immer noch da, das stimmt, ja.
Was, ja.
Ja, also ich glaube, ihr habt eure Entscheidung nicht bereut, einfach aufzuhören.
Und nö.
Habt euch das im Vorfeld so gut überlegt, dass ihr damit auch glücklich seid.
Ja, schon.
Na, sehr schön. Ganz kurz zu dann euren Plänen in die Zukunft. 2026 steht bei euch eine große Reise an. Möchtet ihr uns dazu was sagen oder war das schon immer ein Traum?
Was ihr alles wisst. Nein, ja, die Reise steht an. Wir haben, Moment, jetzt haben wir 25, 24, haben wir schon mal so eine große Reise gemacht. Da waren wir eine Schiffsreise gemacht und das hat uns so gut gefallen. Da haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir das 26
Mal. Ja,
das
ich konnte mir es nicht vorstellen, so lange das zu machen, weil glaub, das ertrage ich nicht. Das von allem her, vom Schiff her, vom Wasser her, das ist mir alles zu lang. Aber ich muss sagen, im Nachhinein war es sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das nochmal zu machen. Also was Ähnliches, woanders sind natürlich auch wieder eine Schiffsreise über 6 Wochen. Und na, schauen wir mal, wie es wird, ja, nächstes Jahr.
Ich finde es einfach gut. Solange sie aktiv sind, sollen sie das machen, raus noch was sehen von der Welt. Haben das, ja wirklich ihr Leben lang...
Da sind sie weg, gell?
Das hast du mir gesagt. Ihr Leben lang gearbeitet, jetzt dürft ihr euch auch was von der Welt angucken, ne? Quasi, ihr habt euch ja dazu dann entschlossen, euer Café zu schließen. Und dann macht man sich ja auch Gedanken, was steht jetzt auf meiner To-Do-Liste drauf? Weil einfach so in Tag hineinleben, das geht ja jetzt auch nicht.
Doch, das geht eine ganze Weile in Tag hineinleben, aber dann denkst du auch, das ist irgendwie, das kann es nicht sein, es muss ja noch irgendwas, muss ja noch passieren, du willst ja noch irgendwas machen. Und ich muss ehrlich sagen, Hobbys in der Form habe ich gar nie gehabt. Ja, lesen, okay, aber du kannst auch nicht den ganzen Tag lesen irgendwo. Jetzt habe ich aus Fahrradfahren dann für mich entdeckt, dass wir mit dem Fahrrad viel unterwegs sind. Der Uli fährt immer noch mit dem Biobike, ich habe ein E-Bike und es harmoniert eigentlich so ganz gut miteinander und ja, wir fahren viel Fahrrad zusammen.
Habt ihr euch dann irgendwie aktiv auch Ziele gesetzt beim Fahrradfahren? Also, dass ihr gesagt habt, ihr wollt zusammen mal irgendwie eine schöne Strecke an der Donau oder wo auch immer fahren?
Ach, der Uli will mich immer den Berg nur jagen. Also, dann sagt er immer da den Berg. Und, na, ja.
Und das war ja ein bisschen mein Hobby, Fahrradfahren. Das war mein Hobby und mein Ausgleich. Und wir haben ja Mountainbike fahren, war immer das. Also, und ich bin immer gerne im Wald unterwegs, auf Schotterwegen und auf Waldwegen. Und ist ja wunderbar hier in 1 Kilometer, sind wir im Schurwald. Ist ja tolles Gelände. Also ich bin so viele Wege schon abgefahren. Das war auch mein Trainingsgebiet. Ich mache das seit über 20 Jahren. Mache ich einmal im Jahr eine Alpenüberquerung. Und habe mich darauf vorbereitet, wenn ich zwar abends noch 2 Stunden, 3 Stunden fahren konnte. Das war wie so ein bisschen Urlaub für mich dann. Oder runterkommen und entspannen. Und wenn ich mal mehr Zeit gehabt habe, bin ich auf die Alp rübergefahren, Schwäbische Alp mit dem Fahrrädle und war den ganzen Tag unterwegs, um mich vorbereiten auf die Alpenüberquerung, war es doch hervorragende und Anstrengung war dann. Aber hat immer Spaß gemacht. Am Anfang war es, wo wir es am Anfang so gestartet sind, vor über 20 Jahren, da war einfach die Situation noch ganz anders. Da hast du ja keine Navigation gehabt und so weiter. Da musst du es mit Karten einzeichnen, deinen Weg, und musst du genau nach Tacho fahren. Das ist dann ganz genau nach 3 Kilometern geht ein ganz kleiner Weg rechts ab und so. Das hast also wirklich ganz akribisch dich vorbereiten müssen. Nicht irgendwie, ja, es geht so lang. Weil du musst ja abends wieder irgendwo hinkommen, wo du übernachten kannst. Aber das war schon eine schöne Zeit, wo wir das alles selber gemacht haben. Wir haben keine geführte Tour gemacht, sondern wir haben alles dabei gehabt. Unser Kartenmaterial, unsere Ersatzteile, Werkzeuge. Weil irgendwas geht immer mal kaputt. Reifen musst du immer wechseln, Schlauch zumindest. Und von dem her, das hat echt Spaß gemacht, aber das hat sich dann irgendwie zerschlagen. Und dann habe ich mich so geführte Touren angeschlossen und war auch schön, aber das gefällt mir eigentlich jetzt momentan nicht mehr so. Und durch die ganze E-Bikerei ist es so, dass immer mehr Gruppen unterwegs sind in die Berge. Das gefällt mir eigentlich auch nicht. Es hat so überhand genommen und viele fahren da hoch und muss eigentlich nicht mehr trainiert sein. Das schafft man schon, so einen Berg hochfahren. Und wenn wir nehmen das auch dort überhand. Deswegen habe ich auch letztes Jahr entschieden, auszusteigen aus der ganzen Bergszene, weil einfach so viel über... Das heißt, das nimmt einfach so zu in den Bergen. Ich sag mal, wir waren alleine teilweise. Hast du noch Murmeltiere gesehen auf den Bergen? Das ist alles verschwunden, man sieht es nicht mehr, weil irgendwo da hinten kommt schon wieder eine Radgruppe daher und gefällt mir so nicht mehr. Und außerdem bin ich jetzt auch im Alter, wo ich sage, okay, hat jetzt Spaß gemacht, alles zu seiner Zeit, aber ich will nicht immer zu der Ältesten gehören, wo zum Schluss jetzt so war die letzten Jahre. Aber es funktioniert trotzdem noch gut. Ich kann noch jeden Berg hochfahren.
Und auch jeden Berg runterfahren. Und runter. Auf den Skiern. Macht auch super viel Spaß, mit dir Ski zu fahren. So, wenn du mal so, oder wenn ihr mal einfach so überlegt, welche Torte oder welcher Kuchen, ne, hat mal so richtig für Chaos gesorgt? Also ich weiß noch, ich habe eine Torte mal wegbringen müssen, ne, zum Haarschlotzer. Und bin dann unter Tränen wieder nach Hause gekommen, weil ich glaube, das war eine Schoko-Bananensahne, die ist mir aus der Hand geflogen. Ja. Auf jeden Fall war es dann Matschepampe. Aber die war ja bestellt.
Ja, das hat immer was im Petto, um schnell zu machen. Aber schlimmer war es.
Die haben Hochzeitstorte im
zweimal Auto. Ich habe einmal eine Hochzeitstorte versenkt. Beim Wegfahren nach Esslingen runter, musste ja Vollbremsung machen. Es war, glaube ich, 4- oder 5-stöckige bestimmt.
Die war schon komplett fertig.
Ja, ja. Komplett fertig.
Auf dem Ständer. Komplett zur Auslieferung.
Ich war schon bei der Auslieferung. Ich bin schon auf dem Weg hingefahren. Und dann mache ich Vollbremsung und dann knallt es hinten. Ich drehe mich nicht rum. Ich fahre jetzt ganz gemütlich heim und dann gucke ich mal, was ich mache. Wir haben aber Biskuitböden. Wir haben natürlich, Hochzeitstorte war ja so aufgebaut, oder zumindest die Hochzeitstorte unten groß und dann immer kleiner nach oben. Und das hast du ja nicht vorrätig da. Also habe ich das, was wir gehabt haben, ein bisschen vergrößert, ein bisschen anders gemacht. Wir haben da gearbeitet wie die Deppen, dass wir es hinkriegen. Zum Glück haben sie es nicht mittags gebraucht, die Torte, sondern erst nachts zum Mitternachtsbuffet oder sowas haben sie erst gebraucht. Und bis dann haben wir wieder was fertig gehabt. Also, und die haben das gar nicht gemerkt zum Schluss. Ich habe das natürlich berichtet, was passiert ist. Und sie haben es gar nicht so schlimm empfunden. Und war alles in Ordnung. Die waren eigentlich zufrieden, so glücklich. Ob sie noch verheiratet sind, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, aber das war, wir haben schon mal noch eine versenkt. Das war während der Umbauphase. Eine Hochzeitstorte, die war viereckig. Dem extra Platte machen lassen zum Aufeinandersetzen. Das waren nur viereckige Torten. Und ich fahr, warum auch immer. Und das Ding ist zusammengeklappt, das ganze Ding. Wahrscheinlich war es auch nicht zu stabil. Auf jeden Fall war alles kaputt im Auto gelegen. Und Gottes Willen, haben wir auch gesagt. Und da waren ja gerade Marcel seine Freunde da. Die haben jetzt immer ein bisschen geholfen, alles Mögliche machen während der Umbauphase.
Ja, in dem Fall gehen jetzt hier mal schon Grüße raus, genau, an Marci, seine Kumpels. Die hören das nämlich so fleißig und immer wenn ich die sehe, dann loben sie mich. Also Grüße gehen an euch raus.
Ja, genau. Die haben da immer uns tatkräftig unterstützt, bei allem während unserer Umbauphase. Und damals am Samstag, ich weiß nicht, wer alles da war, aber der Christoph Alber war auf jeden Fall da und den kann ich mich erinnern. Und da fahre ich rein und habe gesagt, ich will nichts sehen, nimmt alles. Und nein, sie gesagt, ja, da können wir noch was essen davon. Da sage ich, ihr könnt alles essen, alles, was im Auto liegt, können wir essen. Mir egal. Auf jeden Fall, da habe ich auch geguckt, was kann ich jetzt machen, wie kann ich es machen. Aber auch irgendwie haben wir wieder was hingezaubert. Eigentlich das, was wir schon für den nächsten Tag vorbereitet gehabt haben, haben wir dafür verwendet, dass man da wieder Torte hinkriegt. Und auch das hat wieder funktioniert, haben wir hinkriegt. Dann muss ich eigentlich wieder die Nacht durcharbeiten, um am nächsten Tag das wieder haben, was wir jetzt verwendet haben, dazu haben. Also heißt Nachtschicht bis am nächsten Morgen. Aber gut, das waren zweimal Riesendinger, was wir da gemacht haben. Der Bock hat wahrscheinlich beides mal nicht geschossen beim Fahren, aber gut, es kommt vor.
Glück war's nicht, du Mutsch.
Na, Gott sei Dank.
Kommt vor, ist passiert und vergessen.
Jetzt lacht er drüber.
Ja.
Wollt ihr unseren Hörern einfach mal sagen, was ist denn aus den Räumlichkeiten passiert? Was ist aus der Backstube passiert? Was ist aus dem Laden passiert? Und was ist aus dem hellen, schönen Kaffee passiert? Was ist jetzt in diesen Räumlichkeiten drinnen?
In den Räumlichkeiten komplett jetzt, also was früher Backstube war, das war ja eh mal alles auf einer Ebene Was da früher Kaffee-Backstube war, ist heute ein Fitnessstudio. Du hast dir praktisch früher die Kalorien angefuttert mit Kuchen und Torte und jetzt kannst du hier Gewichte stemmen im Fitnessstudio, jetzt geht's wieder weg.
Ah, da habt ihr aber fleißig an eure Kunden gedacht bei der Auswahl.
Nur an unsere Kunden.
Schön. Habt ihr beide einen Lieblingsplatz in Reichenbach?
Also ich glaube, zusammen haben wir keinen.
Und einen eigenen?
Einen eigenen, also ganz schön finde ich, wenn du im Heinrich-Otto-Buckel hoch und da ist doch oben die Bank. Und da so zum Sitzen und so über Reichenbach gucken.
Ja, das ist sehr schön.
Das ist schön.
Ich habe jetzt keinen Lieblingsplatz speziell. Also ja, ich fahre alle Berge hoch in Reichenbach, weil wir haben ja entweder der Siegenberg, die Rieshalde oder hier Schurwald mit immer mit Blick. Das sieht man auf Reichenbach. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, auch wenn man bald mit Weiler runterkommt und über Reichenbach so gucken kann. Also nicht auf der Straße, sondern ein bisschen im Waldweg. Dann, das ist sehr schön, ja.
Vielen lieben Dank, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt und uns einen Einblick gegeben habt in eure lange Zeit im Café Eberle. Danke dir, Katrin, dass du heute mitgemacht hast und deine persönliche Erfahrung hier mit eingebracht hast. Ich fand es ein wunderschönes Gespräch und wir haben viel erfahren über Traditionen, übers Handwerk, wie man mit neuen Herausforderungen umgeht. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute unsere Gäste wart.
Ja, und ich persönlich bin da auch echt ganz stolz drauf, weil wer kann denn schon sagen, er hat einen Podcast mit seinen Eltern gemacht. Also von dem her vielen lieben Dank, dass ihr bereit wart, eine Podcast-Folge mit uns zu machen. Und ich bin einfach gespannt, wie es unseren Hörern gefällt.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf und vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften für die vielen interessanten Fragen. Danke.
Ja. Ich schließe mich an. Es war schön, hier zu sein, mal so drüber zu sprechen im Nachhinein. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man einen Podcast aufnimmt, aber hat uns Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Dankeschön. Tschüss.
Jeder hier hat was zu sagen. Herz und Heimat, keine Fragen. Träume, Wege, die uns tragen. Ein Ort, der jeden Tag neu mag. Hör genau hin, mach dich bereit. Echte Stimmen, echte Zeit. Wie oben, Mund auf, Reichenbach, wir hören dir zu. Aus Reichenbach an der Vils, Geschichten voller Mut. Lachen, Leben, echte Zeit, hier bei uns in Reichenbach an der Vils. Seid bereit, Mund auf, wir sind bereit. Mund auf, wir sind Mund auf, Herz auf, unsere Stimme zählt. Reichenbach, unser Platz, wo das Leben erzählt. Finala mit leicht mehr Energie. Mund auf, Reichenbach, jetzt geht's erst los. Aus Reichenbach an der Vils, wir machen's groß. Lachen, Leben, echte Zeit. Mund auf, wir sind bereit. Mund auf, wir sind bereit. Mund auf, wir sind bereit.
Sommer.
Espresso oder Cappuccino?
Espresso.
An dich die Frage, Papa. Lieber 100 Brezeln backen oder 10 aufwendige Torten dekorieren?
10 aufwendige Torten dekorieren.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Kreatives Chaos.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Musik oder Ruhe?
Musik.
Backen unter Zeitdruck oder mit endloser Ruhe?
Unter Zeitdruck.
Abenteuerlust oder Gemütlichkeit?
Abenteuerlust.
Sahnetorte oder Obstkuchen?
Obstkuchen.
Mehr Zeit oder mehr Energie?
Mehr Zeit.
Torte für eine Hochzeit oder für einen Kindergeburtstag?
Beides interessant.
Was magst du lieber, süß oder herzhaft?
Süß.
Stadtleben oder Dorfidylle?
Dorfidylle.
Lieber Backstube oder lieber Kaffeegäste bedienen?
Kaffeegäste. Backen kann ich gar nicht.
Also, ich weiß die Antwort. Fahrrad oder Auto?
Fahrrad, natürlich.
Macarons oder Linzer Torte?
Linzer Torte.
Schokolade oder Vanille?
Eigentlich beides, ja.
Buttercreme oder Sahne?
Sahne.
Schwarzwälder Kirschtorte oder Käsekuchen?
Käsekuchen.
Handarbeit oder moderne Technik?
Beides zusammen.
Urlaub ohne Handy oder Urlaub ohne Kuchen?
Urlaub ohne Kuchen.
Kuchen ohne Zucker oder Kaffee ohne Koffein?
Geht gar nichts, geht weder das eine noch das andere. Geht gar nicht.
So, Radfahren im Regen oder lieber bei 35 Grad in der Sonne wandern?
Beides interessant, aber vorwiegend Fahrradfahren.